Gemeinde, liebe Freunde, wollen Sie mich bekehren, wurde ich mal gefragt. Gerne, wenn ich es könnte, sagte ich. Wer möchte gerne angepredigt und dann auch zum Glauben gezwungen werden? Wohl keiner. Bekehrung, das ist heute das zentrale Wort dieser Predigt dieses Sonntags. Wort Bekehrung, wo kommt das her? Zum Lateinischen kann man sagen, umwenden, umdrehen, umkehren. Aus dem Griechischen zum Ausgangspunkt zurückkehren. Das sind so die gängigen Erklärungen dazu. Und vorweg, Bekehrung ist Freude. Da ist nichts Schlimmes. Ja? In Lukas 15 lesen wir, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Da ist Freude im Himmel. Und dann geht es weiter. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Da fahren auch die Engel mit. Ja, das ist richtig Freude. Ne? Also kein trauriges Thema, ein Freudethema. Warum ist so viel Freude bei Gott und bei den Engeln? Es geht um die Bewahrung vor dem Endgericht Gottes, um die Rettung vor dem künftigen Zorn Gottes. Jeder benötigt die Bekehrung. Wir lesen in Hesekiel 18, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre von seinen Wegen und am Leben bleibt? Also ganz klar, was Gott will. Darum darf ich im Namen Gottes auch heute einladen zur Bekehrung. In 2. Korinther lesen wir, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Predigttext handelt genau davon. Gott liebt dich und will für dich das Beste. Darum bitte ich dich, genau hinzuhören. Denn in Römer 10 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und was ich mir da nicht verkneifen will, ist auch noch aus 1. Korinther. Da heißt es, weil die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Die Torheit der Predigt. Oder die simple Predigt, die manche für zu einfach halten. Daher wünsche ich euch und mir jetzt eine simple, törichte Predigt. Jana liest uns die ersten paar Zeilen.
Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.
Ja, der erste kurze Text als Einleitung. Mir ist bei der Vorbereitung das so als Gliederung eingefallen. Erstmal den Ausgangspunkt, das, was wir gerade gehört haben, da ein paar Worte zu verlieren. Da gab es ja zwei Gruppen, ne, und da gab es auch die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Sünder. Da gucken wir uns das mal zuerst an. Dann gucken wir uns den ersten Sohn an, dann den zweiten Sohn und abschließend noch ein paar Gedanken zur Bekehrung und was wir davon mit nach Hause nehmen wollen. Der Ausgangspunkt. Ja, das ist die Auseinandersetzung auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. In 15 hatten wir gelesen, es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. So, die Zuhörerschaft war sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite die Zöllner und Sünder. Sie wussten, dass sie von Gott nichts zu erwarten hatten. Sie hörten von ihrer Verdammnis durch die damalige Gesellschaft, vorweg durch die Pharisäer. Zum besseren Verständnis sagen wir mal, die linke Seite, das sind jetzt hier die Sünder und Zöllner. Ja? Seid ihr jetzt mal, linke Seite. Ne, weil so war das bestimmt auch. Die haben sich zusammengerottet. Ich glaube nicht, dass sie gemischt standen, sondern da wird Pharisäer zu Pharisäer eine Gruppe gebildet haben und die anderen, die haben sich da so ein bisschen zurückgezogen. Ne? Ich denke, das war so. Weiß ich nicht genau, aber vermute ich. Auf der anderen Seite, das seid ihr, wieder zum besseren Verständnis, auf der rechten Seite jetzt von mir aus, die Pharisäer. Ja, ihr seid jetzt mal die Pharisäer. Die hoch von sich dachten, die Speerspitze der Gesellschaft. Sie glaubten, sie hätten ein Anrecht auf den Himmel, von Geburt an, durch ihre Kenntnis des Gesetzes. Zu diesen beiden Gruppen, also linke, rechte Seite, sprach Jesus in den folgenden drei Gleichnissen. Das war das erste vom verlorenen Schaf. Da erinnern wir uns noch an Bettina und Edith, die Predigt gehalten haben, ist uns bestimmt noch gut im Gedächtnis. Ja. Dann vom verlorenen Groschen. Und jetzt zuletzt bei dieser Ansprache, ne, vom verlorenen Sohn. Die ersten beiden Gleichnisse haben die Zöllner und Sünder im Fokus. Also, linke Seite. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir heute betrachten, blickt zudem auch auf die Pharisäer, also linke und rechte Seite. Jana liest uns jetzt den größeren Teil.
Vom verlorenen Sohn. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch den Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu einem seiner Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber, sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da ist dieser dein Sohn gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, und du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Das ist schön. Gottes große Liebe zum Sünder. Schauen wir zuerst auf den ersten Sohn. Den Text vom verlorenen Sohn kennen wir gut und haben sehr oft darüber gesprochen. Die Kernaussagen haben wir verinnerlicht und wir wissen, dass Jesus einen Weg geebnet hat, dass es dem Sünder erlaubt, selig zu werden. Gott freut sich über jeden Sünder, der umkehrt. Ohne Anklage wird der verlorene Sohn wieder als Sohn mit allen Privilegien aufgenommen. Äußerlich ist das daran abzulesen, dass er den Siegelring an den Finger bekommt und prächtig gekleidet wird. Der Vater hätte allen Grund, anders zu handeln. Er ist aber die Liebe selbst und freut sich über jeden Sünder, der umkehrt zum Vaterhaus. Einfach großartig. Das ist kaum, ja, man kann wirklich nur loben darüber. Ich lese nochmal die Verse 18 bis 24. Der jüngere Sohn sprach: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gottes Antwort auf ein aufrichtiges Sündenbekenntnis ist überwältigend. Die einladenden, offenen Arme des Vaters im Himmel gelten auch dir. Der Abschnitt über den jüngeren Bruder enthält 5 Entwicklungsstufen des Lebens eines Sünders, der sich bekehrt. Erstmal die Sünde, das war die Abreise. Die Strafe, das ist das Elend in der Fremde. Die Reue, dass er das einsieht und über seine Sünde. Die Bekehrung, das ist die Rückkehr zum Vater. Und die Rechtfertigung, das ist die Wiederaufnahme des Sohnes. Wollen wir jetzt nicht tiefer auf die 5 Sachen eingehen, aber das ist so eine Gliederung. Im Begriff der Wiedergeburt wird ein Prozess abgebildet. Bekehrung ist nur ein Teil davon. A. Wir hören das Wort Gottes. B. Der Heilige Geist erklärt uns das Wort. Und C. Wir werden im Herzen berührt. Ein persönliches Beispiel. 1978, ist schon ein bisschen mehr, bin ich zu einer Jugendfreizeit mit nach Norwegen mitgefahren. In den morgendlichen Bibelarbeiten über die Gleichnisse wurde mir klar, dass, wenn es einen Gott gibt, was für mich damals noch fraglich war, ich auf jeden Fall kein Christ bin. Es dauerte noch ein halbes Jahr, bis ich dann in einer Beichte mich an Gott wandte und mich zu Gott kehrte. Ich hätte damals Freudensprünge machen können, da ich wusste, das Verhältnis zu Gott ist aufgrund der Tat Jesu auf Golgatha wieder zurechtgebracht. Ich bin zu Hause angekommen. Der gesamte Himmel wird sich mit mir gefreut haben. Man sagt, ich habe mich bekehrt. Das klingt so aktiv. Besser finde ich den Begriff Wiedergeburt. Hätte Gott sich nicht in mein Leben gemischt, hätte er mich nicht angesprochen, hätte er mich nicht im Herzen berührt, hätte ich keine Chance zur Bekehrung gehabt. Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich Gottes Handeln an mir. Es ist Gnade und nicht mein Verdienst. Bei der Bekehrung geht es um einen echten Herrschaftswechsel. Das Herz des Menschen soll neu und zur ganzen Hingabe bereitet werden. Der Mensch bringt das nicht fertig. Genauso wenig geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Deshalb geht hier Gott selbst ans Werk. Luther sagt, beten kann auch der Heuchler. Die wirkliche Annahme des Heils, die Überwindung des natürlichen, gegen Gott gerichteten Herzens, vermag ganz allein der Heilige Geist im Menschen zu wirken. Als Nebengedanke, der Wille ist dabei nicht ausgeschaltet, er wird aber in diesem Prozess erneuert. In 1. Johannes 3 lesen wir, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus war von Ewigkeit her bei Gott, im Himmel, vereint mit dem Vater. Er hat das Universum mitgestaltet. Er hat die Schöpfung mitgestaltet. Im Philipperbrief lesen wir dann, dass er diesen Platz freiwillig verlassen hat, um das Erlösungswerk zu errichten. Er ist Mensch geworden und hat mit viel Mühe den Weg der Gnade gebaut. Im Garten Gethsemane, wenn wir da mal drauf sehen, hat er große Angst gehabt und den Vater gebeten, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lesen wir dort in Matthäus 26. Es ist sehr, sehr kostbar und der Anbetung würdig, was Jesus für uns aus Liebe auf Golgatha getan hat. Das ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat nicht nur die Schuld des Neuen Testaments beglichen, sondern auch die des Alten Testaments. Im Alten Testament, wenn ein kleines Lamm geopfert wurde, war das nur symbolhaft. Ich sag mal salopp, ja, Vergebung auf Kredit. Erst durch Jesu Opfertod ist das mit bereinigt worden. Kein Mensch soll sich rühmen. Nur Jesu Tat auf Golgatha hat die Macht zum Erretten. Ich glaube, wir erkennen die Größe des Heilswerks nur bruchstückhaft. Ich vermute, wenn wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sind, werden wir noch größer über die Gnade Gottes staunen. Ich belasse meine Ausführungen mal heute mit diesen wenigen Worten zum ersten Sohn, damit wir noch Zeit für den zweiten Sohn haben, sprich rechte Seite. Zweiter Sohn. Gemeint sind damit die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus hatte die Herzen der Pharisäer durchschaut. Er erkannte sie in- und auswendig. Dennoch reicht der Vater in seiner Liebe dem älteren Bruder die Hand in dem Gleichnis und möchte ihm helfen, noch die Kurve zu kriegen. Ich lese nochmal, damit das besser klar ist, die Verse 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe nach Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Bruder sagte dieser, nicht mein Bruder, dieser dein Sohn. Was wir doch oft anrichten mit unseren unterschwelligen Ausdrucksweisen. Der ältere Bruder glaubte, belohnt werden zu müssen. Der ältere Bruder glaubte, besser zu sein als sein Bruder. Der ältere Bruder glaubte, Punkt, Punkt, Punkt. Wir könnten jetzt noch lange weitermachen. Wir könnten fortsetzen, diese Liste. Aber es sind alles Fehleinschätzungen. Aus Gottes Sicht. Sein Herz ist voller Missgunst und Neid. Und er freut sich nicht über die Güte seines Vaters und nicht über seinen Bruder. Ein echter Sünder, der umkehrte. Er war doch tot und ist wieder lebendig. Armer, verlorener, älterer Bruder. Er ist der eigentlich Verlorene. Sein Herz ist hart. Er will mit Pflichterfüllung etwas verdienen. Wenn wir das auf unsere Zeit beziehen, kann das heißen, tue Recht und scheue niemand. Ich bin gut und benötige keine Hilfe. So eine Haltung, die man kennt. Oder ich bin sehr religiös, gehe jeden Sonntag in die Kirche und spende viel. Gott muss mich doch gern haben. Kein Mensch kann jedoch die Gebote vollständig halten. In Römer 3 lesen wir, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das Gesetz, die Gebote zeigen uns unser Versagen. Wir erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen und Hilfe von außen benötigen. Nur Jesus, stellvertretender Tod auf Golgatha, ist in der Lage, Schuld zu vergeben. Jesus hat einen Weg geschaffen, dass der Sünder selig werden kann. Der Himmel steht für jeden offen, der dieses Geschenk annimmt. Denkt an die Predigt vom letzten Sonntag von Dietmar. Moralisch gibt es jedoch Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt liebenswerte Exemplare und es gibt, sage ich mal so salopp, Kotzbrocken. Doch das hat nichts mit der Gerechtigkeit zu tun, die vor Gott gilt. Römer 3 kann da auch so übersetzt werden, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Moral und Gesetzlichkeit sind verwandt und gehen Hand in Hand. Das Gesetz von Gott gegeben ist gut. Moral ist auch gut. Mit moralischen Werten können wir einander vergleichen und kommen oft zum Schluss, so schlimm wie der oder jener bin ich nicht. Ich bin besser. Es wird auch einen Unterschied beim Urteilsspruch bei Gott geben. Vom großen weißen Thron, also im Weltgericht. Da wird es einen Unterschied geben, ob Hitler oder Putin dort stehen. Die werden ein anderes Strafmaß haben als gute Humanisten. Ich habe Arbeitskollegen, die keine Christen sind. Ich kann aber den Hut ziehen vor ihrer Lebensweise. Im Gericht Gottes wird jeder das Urteil über sich akzeptieren. Keiner wird Gott sagen, dass er falsch beurteilt ist und falsch gerichtet wird. Es stehen hier zwei grundsätzlich verschiedene Systeme gegenüber. Auf der einen Seite bietet Gott Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung an. Völlig kostenlos für uns. Jesus hat das ermöglicht. Er hat bezahlt. Auf der anderen Seite haben wir Gerechtigkeit, Gesetz, Moral, Vergleich und Urteil. Ich möchte mich nur an Gottes Gnade hängen und nur in dieser Kategorie unterwegs sein. Denn selbst der beste Humanist ist nicht zu 100% frei von der Sünde und kommt ins Gericht Gottes. Der Weg der Gnade führt am Gericht vorbei, direkt in die liebenden Arme des Vaters im Himmel. Zum besseren Verständnis und Einprägen. Ihr kennt doch bestimmt das Spiel Monopoly. Da gibt es so eine Sache, gehe nicht über los, gehe direkt ins Gefängnis oder so. Abgewandelt könnten wir das sagen, gehe nicht ins Gericht, sondern gehe direkt in die liebenden Arme des Vaters. Denkt einfach an Monopoly, wenn ihr was mitnehmt hier. Johannes 5, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt daran, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ja, was ist denn jetzt mit den anderen, mit den Christen? Ja, ist da gar nichts? Naja, es gibt noch den Richterstuhl Christi. Na, für die Glaubenden. Hier geht es aber nicht um Bestrafung, sondern um Lohn. Für die Taten, die Ewigkeitswert haben. In 1. Korinther 3 heißt es, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Auch bei uns muss geklärt werden, was Ewigkeitswert hat und was nicht. Aber das, was Ewigkeitswert hat, was von Gott vorbereitet ist, was wir dann auch getan haben, da kriegen wir sogar eine Belohnung für. Auch unverdient. Hat Gott so geplant. Super. Der ältere Bruder hatte diese Erkenntnis jedoch noch nicht. Der Vater geht darum zu ihm, um ihn zurechtzubringen, damit er am Fest von Herzen teilhaben kann. Gott hat auch die Pharisäer nicht abgeschrieben. Aus Liebe geht Jesus so hart mit den Pharisäern um. Spiegeln wir den älteren Bruder mal auf die Pharisäer. Schauen wir kurz auf die Pharisäer, sprich rechte Seite und Schriftgelehrten. Nikodemus und Gamaliel waren angesehene und ehrhafte Männer in den Augen der damaligen Gesellschaft. Die Schriftgelehrten konnten die 5 Bücher Mose auswendig vortragen. Kaum zu glauben, aber ist so. Jesus sagt, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen zwar, tun es aber nicht. Die Pharisäer haben das Gesetz des Mose studiert und vieles richtig gelehrt. Darum sagt Jesus, das tut und haltet. Aber die Werke sind nicht als Vorbild zu nehmen. Wie redet Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten an? Schlangenbrot. Ihr Otterngezücht. Nehmt das jetzt nicht persönlich, ne? Heuchler, übertünchte Gräber, verblendete Führer. Sie halten das Gesetz des Mose nur äußerlich. Matthäus 23, ihr lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Sie hindern andere, ins Reich Gottes zu kommen. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Sie haben eine falsche Selbsteinschätzung. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Wir erinnern uns an das Gleichnis. Hätten wir zur Zeit unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Was für eine Fehleinschätzung. Sie sind geldgierig, sie sind ehrsüchtig. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden, lesen wir in Markus 23. Sie sind Jesu Feinde. Sie wurden dem Evangelium nicht gehorsam. In Lukas 7 heißt es, aber die Pharisäer verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Und darum rät uns Jesus in Matthäus 16, seht zu und hütet euch vor dem Sauertag, das ist die Heuchelei der Pharisäer. Jetzt habt ihr es abgekriegt hier rechts. Ne? Jesu Liebe gilt auch ihnen, den Pharisäern. Auch für sie geht er ans Kreuz. Darum wird Jesus ihnen gegenüber unhöflich und schert sich nicht um die Etikette. Er hält ihnen den Spiegel hin, gerade weil er sie auch lieb hat. Jesus war auf der Erde, um mit viel Mühe den Weg der Gnade zu bewirken. Er lässt bald sein Leben. Die Pharisäer haben aber nur ihre moralischen Vorstellungen vor Augen und meinen, einen Platz im Himmel durch ihre Stellung und ihre moralischen Anstrengungen inne zu haben. Welch eine Fehleinschätzung. Sie bedürfen der Gnade ebenso wie die normalen Sünder. Wenn sie doch nur begreifen würden. Wenn sie nur umkehren würden und bußfertig wären. Soweit zum zweiten Bruder. Ein kurzer Gedanke zur Bekehrung. Bekehrung ist der Anfang eines Weges mit Gott und hat Folgen im Leben. In der Bekehrung fällt eine Grundentscheidung, die sich in vielen Einzelentscheidungen stets neu zu bewähren hat. Mit der Bekehrung nehmen wir den Kampf auf gegen die Sünde. In Galater 2 heißt es, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und in 1. Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dem Petrus antwortet er bei der Fußwaschung, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße waschen. Und in Kolosser nochmal die Aufforderung, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Also was wir sehen ist, wir bleiben Sünder. Was soll das damit sagen? Ja, aufstehen und in die richtige Richtung weitergehen. Ja, was nehmen wir jetzt mit nach Hause aus diesem Gleichnis für unseren Alltag? Das Erste, glaube ich, lasst uns mitfeiern, wenn jemand zu Jesus findet. Gott und alle Engel freuen sich darüber. Wir sind Geschwister. Wir leben alle von der Gnade. Links und rechts. Wir murren nicht über unsere Geschwister, sondern schauen, wie wir uns in die Gemeinde der Begnadigten einbringen können. Wir freuen uns als begnadigte Sünder über die Gnade, die Jesus erworben hat. Und werden nicht zu Moralaposteln oder Scheinheiligen. So ziemlich zum Schluss nochmal Johannes 3,16. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Es wird ein Weltgericht geben und alle Menschen werden in der Ewigkeit entweder bei Gott sein oder in der Finsternis. Also weit entfernt von Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir die Gnade Gottes annehmen, die Jesus gewirkt hat. Wir müssen von der Liebe Gottes erfasst sein. Seine Barmherzigkeit ist unser Leben. Darum weg mit allem Hochmut, weg mit aller Heuchelei, weg mit aller falschen Selbsteinschätzung. Ich fasse nochmal zusammen. Gott ist die Liebe. Der Mensch wird in der Ewigkeit entweder bei Gott sein oder in der Finsternis. Jesus hat einen Weg geebnet, dass der Sünder selig werden kann. Gott freut sich von Herzen über jeden Sünder, der umkehrt und nicht in Ewigkeit in der Finsternis verbringt. Gott freut sich über offensichtliche Sünder, aber auch über gerechte, gutbürgerliche Sünder, wenn sie nur umkehren von ihren eigenen Wegen. Solltest du heute vom Wort Gottes angesprochen worden sein, kehre noch heute um in die liebenden Arme des Vaters. Auch wenn du kein offensichtlicher Sünder bist, sondern eher zu den gutbürgerlichen Verlorenen zählst. Jetzt bin ich wieder bei dem Artikel, den ich vorher gelesen habe, aus der Schindler-Zeitung. Amen.